ARD. SWR Kultur. Forum.
Lawinen, Eisbruch, Erdrutsch. Wie gefährlich sind die Berge? Es war das vorläufige Ende von Platten in der Schweiz. Vor einem halben Jahr haben Gestein und Wasser das Dorf unter sich begraben. Und auch anderswo in den Alpen bröseln und bröckeln die Berge. Schmelzende Gletscher, Permafrostböden, die auftauen und Starkregen lassen Hänge rutschen und Felsen abbrechen. Das Gebirge ist ja sowieso ständig in Bewegung und jetzt verstärkt die Erderwärmung das Phänomen. Wie groß sind die Gefahren für Anwohner und Touristen? Braucht es mehr Respekt vor der Natur? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Otti Flepp, er ist Bergführer in Dissentis in Graubünden in der Schweiz und Lawinenspezialist. Dr. Tobias Hipp, Geowissenschaftler und Klimaexperte vom Deutschen Alpenverein und Professor Dr. Werner Betzing, emeritierter Kulturgeograf von der Uni Erlangen-Nürnberg. Er ist Alpenforscher und Wanderer. Und er ist eingesprungen für eine kranke Kollegin, deswegen am Telefon zugeschaltet. Ich bitte die Qualität zu entschuldigen. Herr Betzing, Sie sind als Wanderer regelmäßig in den Alpen unterwegs. Wenn Sie Schlagzeilen hören, wie 5 deutsche Bergsteiger in Südtirol von Lawine erfasst, wird Ihnen dann mulmig?
Ja, weil die Berge haben etwas Gefährliches und wir stehen in der Gefahr, diese Gefahren der Berge systematisch zu unterschätzen. Wir kommen aus einer technischen Welt und da haben wir das Gefühl, die Technik macht uns die Natur sicher. Wir haben Natur im Griff und das ist eine Überheblichkeit, die Bergbewohner nie gehabt haben. Und deswegen sehe ich mit großer Sorge, wie die Menschen aus ihrer technischen Umwelt in eine Welt hineinkommen, die nicht mehr sicher ist und die halt Probleme macht, auf die sie sich einstellen müssen. Und das macht vielen Menschen große Schwierigkeiten.
In diesem Jahr gab es bereits eine hohe Zahl an tödlichen Unfällen in den Alpen. Allein in Italien starben zwischen dem 21. Juni und dem 23. Juli mindestens 83 Menschen. Das ist ein Schnitt von fast 3 pro Tag. Herr Flepp, haben Sie auch den Eindruck, es wird gefährlicher, sich in den Bergen aufzuhalten?
Ich bin viel unterwegs als Bergführer und ich finde schon etwas gefährlicher, aber trotzdem ist es fast immer gleich. Also man muss vielleicht ein bisschen mehr schauen, wo ich hingehe. Man kann nicht mehr überall hinlaufen, wo man früher gelaufen ist, sei es wegen dem Steinschlag. Man muss einfach die Natur akzeptieren, so wie es jetzt ist. Aber bis heute konnte ich noch alle Touren machen, wo ich sie organisiert habe. Und eingeschränkt bin ich eigentlich nicht groß.
Die Bergwelt wandelt sich, das können Sie beobachten, Herr Flepp. Sie beobachten das auch seit Jahren, Herr Hipp, in Bayern, in Vorarlberg, in der Schweiz oder in den französischen Alpen, auch in den Bergen in Norwegen haben Sie das untersucht. Was würden Sie sagen, hat sich in den letzten Monaten und Jahren am meisten verändert?
Also wenn ich jetzt in die Alpen schaue, das, was mir schon so Angst macht, ist die rasante Geschwindigkeit der Veränderungen aktuell. Also wir haben ja extreme Rückzüge in den Gletschern, Flächen, Prognosen, dass die abgeschmolzen sein werden Mitte bis Ende des Jahrhunderts. Die Instabilität durch Permafrosterwärmung läuft in einer Geschwindigkeit ab, die wir so bis jetzt nicht kennen. Wir sehen es aber ähnlich, dass wir also alpine Gefahren immer hatten, sei es der Steinschlag, der Felssturz, der Bergsturz, mit denen wir als Alpinist, als Betreiber von Hütten oder Wegen umgehen müssen. Wir aber jetzt einfach schon eine Beschleunigung sehen, eine Zunahme von Gefahrenstellen hier und dort. Gleichzeitig das aber was ist, mit dem wir umgehen können und müssen.
Bevor wir im Detail darüber reden, was wir verändern müssen an unserem Verhalten, was für Maßnahmen es vielleicht braucht, könnten Sie uns mal sagen, welche Änderungen genau stattfinden und was sie bedeuten? Also klimatologisch, geologisch, was passiert da gerade am Beispiel Alpen?
Wir sind in den Alpen jetzt eine Erwärmung von 3 Grad. Das ist natürlich eine Dimension, die jetzt wirklich extrem hoch ist. Wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte der Gletscherflächen verloren in den Alpen, so in den letzten 100 Jahren. Hier entsteht einfach jetzt eine Instabilität. Permafrost hat über Jahrhunderte diese Wände und Felsflächen nochmal stabilisiert.
Wir reden von durchgefrorenen Böden, die das Gestein sozusagen zusammengehalten haben.
Die kalten Temperaturen dauerhaft gefroren, richtig. Das heißt, hier entstehen jetzt größere Instabilitäten, auch in Höhenlagen. Wir haben Hitzewellen, die teilweise Rekordwerte von 0 Grad Temperaturen über 5000 Meter in Sommermonaten haben. Das heißt, hier kommt es zu extremer Beschleunigung von diesen Schmelzprozessen. Gleichzeitig entstehen neue Landschaften, zum Beispiel neue Seen, dort wo früher ein Gletscher war, instabile Dämme, die diese Seen aufhalten, in einer rasanten Geschwindigkeit. Das heißt im Allgemeinen neue Gefahren durch Steinschlag, Felsstürze, Bergstürze und zum Beispiel auch von solchen Gletscherseen. Andere Veränderung ist auch das Thema Wasser, Wasserhaushalt. Also unsere Schneedeckenmenge und Schneelagen nehmen stark ab und Hitzewellen, Trockenperioden nehmen zu. Und damit kommt es jetzt schon auch in Sommermonaten zu einem Konflikt, was Wasser angeht, an Wasserknappheit in trockenen Regionen der Alpen, im Ötztal zum Beispiel, wo wir jetzt also auch diesen Faktor haben, Ressourcenkonflikt.
Ich würde das gerne nochmal ergänzen. Also die Klimaerwärmung führt erstens dazu, dass das Wasser leichter in den Felsen eindringt und die Felsen sind im Allgemeinen, haben so leichte Sprünge und Risse, wo Wasser rein kann. Und wenn Wasser in diesen Felsritzen drin ist und dann friert es, hat das Eis 10% mehr Volumen als Wasser. Das ist die sogenannte Frostsprengung. Durch die Klimaerwärmung verstärkt sich die Frostsprengung im Felsen, weil das Wasser leichter in den Felsen rein kann und zwischen Tag und Nacht öfter gefriert. Hinzu kommt, dass oberhalb von 3000 Metern das Gestein viel seltener von Schnee bedeckt ist und von daher den Witterungseinflüssen gar nicht ausgesetzt ist. Das heißt, durch diese Zunahme der Frostsprengung zerbröselt das Gestein stärker und leichter als vorher. Hinzu kommt, dass die Niederschläge, die fallen, viel stärker als früher in Form von Starkniederschlägen herunterkommen. Das heißt, sintflutartige Regenfälle mit ganz großen Wassermassen in ganz kurzer Zeit. Das hängt auch damit zusammen, dass die Luft über dem Mittelmeer wärmer wird und dass eine wärmere Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als eine kältere Luft. Und durch die wärmere Luft werden dann auch die Niederschläge sehr viel intensiver als früher. Und alles zusammen bedeutet das, dass halt die Extremereignisse im Alpenraum sehr deutlich zunehmen. Das heißt, im Winter bei Schneefall Lawinen, ansonsten Muren, also ein schlammartiges Gemisch aus Gestein, Geröll und sehr viel Wasser, was quasi wie eine Lawine zu Tal fließt. Und Hochwasser, das sind diese Ereignisse, die wir heute sehr häufig haben.
Schauen wir vor dem Hintergrund nochmal nach Blatten, das Dorf im Lötschental im Wallis. Das liegt größtenteils unter Geröllschutt bzw. ist überflutet. Das soll wieder aufgebaut werden. Das Dorf Brienz in Graubünden ist seit November evakuiert. Zuvor kam ein riesiger Schuttstrom nur kurz vor dem Dorf zum Stehen. Zuletzt bestand die Gefahr, dass riesige Felsen runterstürzen. Die ist zwar gebannt, jetzt ist nur noch von einem langsamen Schuttstrom die Rede. Brienz ist trotzdem ein Geisterdorf. Werden Teile der Alpen unbewohnbar?
Nein, da würde ich sagen, das sind extreme Ereignisse. Bei Platten spricht man ja von einem Jahrtausendereignis. Diese Kombination von Felssturz und Eisbruch ist also eine sehr seltene Kombination. Und bei Brienz ist klar, dieser Hang, auf dem der Ort liegt, der rutscht schon seit dem Mittelalter langsam zu Tal. Und diese Entwicklung hat sich in der letzten Zeit spürbar beschleunigt. Das sind eigentlich Ausnahmen. Normalerweise können wir sagen, liegen die meisten historischen Siedlungskerne auf Gebieten, die einigermaßen sicher sind aufgrund des Erfahrungswissens der Bewohner, was in der Regel einige Jahrhunderte zurückläuft.
Herr Flepp, sehen Sie das auch so?
Teils. Ich möchte vielleicht nochmal zurückgehen für die Veränderungen in den letzten Jahren. Ich finde es sehr interessant, ich arbeite seit 25 Jahren am gleichen Ort an einem Pass für die Straßenöffnung. Und wenn ich zurückschaue, vor 25 Jahren, da gab es Winter mit viel Schnee. Und wenn man das jetzt schaut, dann gibt es schon einiges an weniger Schnee. Was ich extrem finde, ist die Temperaturunterschiede zwischen einem Tag und dem anderen. Es kann ein Tag minus 15 Grad sein und der nächste Tag regnet es bis auf 3000 und ist plus 8 Grad, plus 10 Grad. Das sind die Veränderungen, wo ich finde, die sind extrem und war auch häufig zunehmen. Ansonsten habe ich jetzt gehört, dass man sagt, früher war es so, ich denke zurück, die kleine Eiszeit war, also die kleine war 1850 und seitdem erwärmt sich die Erde und es wird wärmer. Dass die Dörfer jetzt unbewohnbar werden hier, das denke ich nicht. Ansonsten sehe ich, die Berge, die verändern sich nicht heute, die haben sich immer verändert und sie werden sich immer verändern. Und damit müssen wir Menschen leben.
Sie haben Ihr ganzes Leben in DeSantis verbracht. Sie können sich also nicht vorstellen oder haben auch nicht schon mal den Gedanken gewälzt, vielleicht woanders hinzugehen?
Nein, um Gottes Willen, wo soll ich hingehen? Da ist es schön, für mich ist es gefährlicher, in eine Großstadt zu gehen. Da ist die Gefahr für mich viel größer, als hier von einem Stein getroffen zu werden.
Was wir als Ergänzung natürlich schon sehen, jetzt also als Bergsport- oder Hüttenbetreiber, Wegebetreiber auch, dass es gerade durch diesen tauenden Permafrost und die Stabilisierung, die jetzt in die Gipfelbereiche vordringt, wir jetzt schon eine Verhäufung von größeren Massenbewegungen sehen. Also es gab ja auch einen großen Bergsturz am Fluchthorn in der Silvretta. Und da die Wissenschaft sich schon sehr einig ist, dass die Magnitude und auch die Frequenz von solchen Großereignissen zunimmt und das vor allem schwer vorhersagbar ist. Also weil sich jetzt gerade diese Gipfelregionen, wo dieser stabile Permafrost so lange war, jetzt instabil wird, wird wahrscheinlich auch vielleicht solche Ereignisse wie Platten jetzt sehr häufiger vorkommen. Also was auch richtig ist, dass wir es anpassen müssen und jetzt nicht plötzlich die Alpen oder ganze Täler unbewohnbar sein werden. Aber das ist eine Riesenherausforderung abzuschätzen. Wo sind diese Instabilitäten? Was kommt in Zukunft? Ich glaube, wir müssen uns da schon bewusst sein, dass deutlich mehr ins Tal runter rauscht, wo wir die Jahrzehnte einfach sehr sicher gelebt haben.
Das heißt, auch im Tal wird es gefährlicher.
Ein Stück weit schon. Also Platten ist so ein klassisches Beispiel. Also Extremwetter, extreme Temperaturen, warm. Bestehende Instabilitäten, die jetzt in so einer Art Prozesskette zu einem riesen Katastrophe werden. Und da ist natürlich jetzt auch Forschung oder wir gefordert, damit umzugehen.
Und da muss man ganz klar sagen, unsere heutige Gesellschaft ist geprägt von dem Gedanken, wir haben die Natur im Griff und wir können eigentlich alles berechnen. Aber das Erfahrungswissen der Alpenbewohner zeigt, dass die Natur unberechenbar ist und dass gerade die Natur der Alpen vom Menschen nicht vollständig zu verstehen ist. Man kann sich nach Erfahrungswerten richten, man hat aus der Vergangenheit gelernt und da ist immer bei den Alpenbewohnern ein gewisses Maß an Vorsicht, an Rücksicht, an Zurückhaltung spürbar, was sie ihre Siedlungen geprägt hat. Und dieses Wissen, dass man vorsichtig sein muss, ist ein Wissen, das heute als altmodisch gilt, nach dem Motto, das kann man alles technisch lösen. Wir haben seit Erwärmung der Alpen, also seit 1850, seitdem die kleine Eiszeit vorbei ist, am Ende dieser Übergangszeit haben wir sehr viele Naturkatastrophen gehabt. Dann ab etwa 1900 bis 1987 sind solche großen Naturereignisse plötzlich sehr selten. Per Zufall, kein Mensch weiß bisher, warum das so ist. Und ab 1987 haben wir wieder im Prinzip eine normale oder große Häufigkeit von großen Ereignissen. Deswegen haben die Menschen lange Zeit geglaubt, durch diese schöne Wetterphase im Alpenraum, man hätte Natur im Griff. Die Alpen sind ein junges Hochgebirge und ein junges Hochgebirge ist durch eine sprunghafte Naturdynamik gekennzeichnet, durch Bergstürze, Felsstürze, Muren, Hochwasser, Lawinen und ähnliche Dinge. Und da müssen wir lernen, damit umzugehen. Und das heißt in erster Linie, Vorsicht zu üben, Respekt vor Natur zu haben und nicht glauben, es wäre alles machbar, was technisch machbar erscheint.
Ich denke viel darüber. Ich bin sehr viel in den Bergen mit Leuten und man läuft rum und man sieht, da wieder kommt ein Stein runter, dort hat es einen Murgang und. Es ist eine gewisse Gefahr. Jedoch dürfen wir nicht vergessen, so sind unsere Alpen, unsere Berge entstanden und der Mensch hat die Dörfer irgendwo hingebaut, meistens mit guten Überlegungen. Die Menschen, wir müssen uns daran passen, wir können dagegen nichts tun. Wir können so viele Messungen und machen, wie wir möchten. Wir können sagen, in dem Hang können wir bauen, das ist sicher, aber das wird nicht so sein.
Der Tourismus hat sich mit Hilfe der Menschen, die in den Bergen wohnen, sich die Berge auf eine Art erschlossen, wie das noch nie der Fall war. Dank Hilfsmitteln wie Seilbahnen oder E-Bikes kommen die Menschen fast überall hin, auf den höchsten Gipfel. Man könnte manchmal fast von einem Rummelplatz reden. Sich behindernde Seilschaften gibt's am Berg, Schlangen vor Gipfelkreuzen und so weiter. Finden Sie, wir haben es vielleicht übertrieben?
Übertrieben? Nicht unbedingt. Wie Sie sagen, wir leben davon und das ist auch gut. Aber was man sieht, ist wieder so, man kann nicht alles dagegen tun. Letztens ist ja eine Lawine runtergekommen. Entschuldigung, weiß jetzt gar nicht wo.
Stubai.
Auf der Skipiste.
Stubaier Gletscher.
In Stubai, ja, hat einige Leute verschüttet. Und das zeigt wieder, man hat das Gefühl, man kann irgendwo Skipisten machen, man kann Sprengmasten hinsetzen und die Gefahr ist gebannt. Aber das ist nicht so. Mit allen Mitteln, wenn die Zeit da ist, dann kommt es runter. Ich sage immer, Experte, pass auf, die Lawine weiß nicht, dass du Experte bist. Und das ist bei den Menschen ein bisschen so auch. Man hat das Gefühl, man kann die Berge ausbauen als Rummelplatz und bei jeder Wetterlage, man hat das immer im Griff. Und das hat es wieder gezeigt, es geht nicht. Und ich finde, ein gesundes Tourismus ist sehr gut, aber irgendwo hat es auch seine Grenzen. Wir, da in den Alpen wird jetzt ausgebaut mit Photovoltaik und, was ich ja auch dafür bin, aber nicht die Berge zuschütten mit solchen Photovoltaik, mit Bergbahnen und, es reicht.
Ich würde sagen, das zentrale Problem gerade beim Wintersport ist, dass die Alpen zur Ware gemacht werden. Das Erlebnis Wintersporturlaub, das Erlebnis Abfahrtskilauf wird garantiert und es werden alle alpinen Gefahren ausgeschlossen mittels großem technischem Aufwand. Ich komme als Kunde und ich verlange die Ware und ich kriege die Ware und das geht meines Erachtens im Alpenraum nicht. Die Alpen sind gefährlich, die Alpen sind vom Menschen nicht total zu beherrschen und zu glauben, man könnte die Alpen als Ware verkaufen, geht für mich in die falsche Richtung.
Es wird so verkauft. Im Herbst, wenn es noch keinen Schnee hat, dann wird Schnee produziert bis zum geht nicht mehr. Da müssen die oder die Leute wollen Skifahren. Im Frühling, wenn die Verhältnisse super sind, noch zum Skifahren, dann machen alle Bergbahnen zu. Und das wird so verkauft. Man hat keine Wahl irgendwie. Es gibt ja die Menschen, die das bestimmen und die Menschen, die das dann durchführen und die haben keine andere Wahl.
Also Sie fühlen sich als Opfer?
Nee, ich meine nur, es wird so gelenkt, dass man so nicht selber immer bestimmen kann, jetzt für den Wintertourismus im Frühling, wenn es super Verhältnisse hat, dann wird es einfach zugemacht, weil es rendiert nicht mehr und. Und schlussendlich geht es vieles noch ums Geld schlussendlich.
Das ist vollkommen richtig. Die Alpen werden vermarktet. Es geht nur ums Geld.
Zum Stück weit kann ich dem zustimmen, ja, dass natürlich die Alpen ein Tourismus-Hotspot in Europa sind. Gleichzeitig wehre ich mich ein bisschen gegen, sagen wir mal, das Bild der Ware oder dem Ausverkauf der Alpen. Es ist ein extrem vielseitiges, extrem großes Hochgebirge mit Wildnisflächen und aber auch, ja, touristischen Flächen, wenn man jetzt vom Wintertourismus redet, die halt da sind, weil es bei uns einfach extrem schön ist und die haben wir natürlich auch in gewisser Weise entwickelt. Also ja, zum Teil aus Sicht Alpenverein gibt es natürlich diese extremen Hotspots, wo man es vielleicht übertrieben hat. Also wenn ich mir die Großdestinationen Sölden, Ischgl oder irgendwas anschaue, da hat man natürlich infrastrukturell einfach extreme Eingriffe gemacht und gibt vielleicht auch mit einem zu aggressiven Marketing diese spitzen Saisonen vor, die es vielleicht so nicht mehr gibt. Und da haben wir als Naturschutzverband natürlich schon auch unsere Probleme damit, wenn jetzt einfach infrastrukturell, technisch mit Rieseneingriffen und Kunstschnee und so weiter versucht wird, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig gibt es aber genau die anderen Alpen auch, wo wir einen sanften Tourismus haben, der auch extrem wichtig ist. Vielleicht kann ich da nur kurz ein Beispiel nennen, was auch jetzt so vielleicht der andere Blick ist aus unserer Sicht Alpenverein der Anpassung. Wir haben jetzt gerade, dass wir ja Hüttenstandorte aufgebaut haben, wo wir Bergsport betreiben, schon seit einem Jahrhundert oder mehr. Und wir jetzt auch merken, dass wir teilweise nicht durch den Sommer kommen, weil wir kein Wasser mehr haben für die Hütte. Teilweise die Saisonen im Frühjahr des Hochtouren gehen, also das klassische im Sommer Bergsteigen und das Skitourengehen im Frühjahr sich teilweise anfangen zu überlappen, weil im Sommer oft kein Wasser da ist oder die Bedingungen nicht gut sind. Wir aber klassischerweise unsere Alpenvereinshütten im Frühjahr und im Herbst oft zu sind. Das heißt, hier aktuell stehen wir auch vor der Herausforderung, wie passen wir unsere Hüttenbetriebszeiten an die neuen Bedingungen an? Wie reduzieren wir Wasserverbrauch? Und gleichzeitig nur ganz kurz, dem kann ich nicht zustimmen, ja, dass jetzt die Besucher, die Bergsteiger, die Gäste unbeholfener sind oder unwissender sind und dadurch mehr Unfälle passieren, sondern die Sensibilität ist sehr hoch und ist auch unser Anspruch, weiter auszubilden. Wir sind aber vielleicht auch mehr, die im Berge unterwegs sind, als vor, sagen wir, 100 Jahren. Aber dass jetzt die Touristen nichts mehr wissen oder ja nur das Bild des Flipflops am Hochgebirge, das gibt's, aber das ist nicht die breite Masse oder nicht der Durchschnitt oder der Standard.
Also das würde ich anders sehen. Es ist klar, der Alpenverein macht eine große Aufklärungsarbeit, aber ich habe das Gefühl, er kommt kaum hinterher bei den immer größeren Menschenmengen, die in die Alpen hineindrängen und bei dem immer stärkeren Konsumgeist, den die Menschen automatisch mitbringen und den sie als selbstverständlich voraussetzen. Da sehe ich ein großes Problem drin. Gerade bei den neuen Gefahren heißt das eigentlich, dass die Menschen viel stärker eigenverantwortlich sein müssten, dass sie viel stärker sich informieren müssen über die Tour, die sie machen wollen, dass sie viel mehr alle möglichen Rahmenbedingungen berücksichtigen, welche Gefahren möglich sind. Und das ist halt genau das, was heute einem schnellen Konsumerlebnis widerspricht, dass man sich gründlich vorbereiten muss und dass man auch bereit sein muss, eine Tour eventuell zu verschieben. Das macht im heutigen Arbeitsalltag immer größere Schwierigkeiten.
Ist vielleicht schon auch richtig. Das kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wo. Also im Hochgebirge denke ich jetzt nicht, dass es extrem viel zugenommen hat. Für mich sind die mittleren Gebiete zu Wanderungen und so hat es sicher stark zugenommen. Und es passieren mehr Unfälle, natürlich auch, weil es mehr Leute unterwegs hat. Das finde ich auch so. Vom Konsum her oder so. Ist es schon ein bisschen der Mensch, der will alles. Man will mehr, immer mehr und mehr und mehr. Und ich denke auch ich als Bergführer möchte ja auch den Gästen etwas bieten. Und ich finde, man kann nicht das auf die Touristen ausschieben. Auch als Bergführer haben wir ein mega schönes Gebiet hier, wo ich jetzt wohne, wo ich Skitouren mache. Aber man will immer mehr noch hinaus. Man geht nach Norwegen. Man hat nie genug, man will überall hin. Man redet darüber,
man hat nie genug.
Aber irgendwo muss der Mensch und jeder Einzelne anfangen, auf irgendwelche Sachen zu verzichten, anstatt überall hinzufliegen für eine Skitour, und also inklusive ich. Und das muss den Menschen, glaube ich, bewusst sein, weil sonst verändert sich nichts.
Lawinen, Eisbruch, Erdrutsch, wie gefährlich sind die Berge? Darum geht es heute im SWR Kulturforum mit dem Kulturgeografen Werner Betzing, dem Bergführer Otti Flepp und dem Geowissenschaftler Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein. Lassen Sie uns mal praktisch werden und reden über Sicherheit in den Bergen für Wanderer oder Bergsportler. Gibt es denn Sportarten, die besonders heikel sind oder auch geworden sind in letzter Zeit?
Also wir haben ja Unfallstatistiken von der Bergrettung und unseren Ausbildungen. Also wir können jetzt aktuell noch keine belastbaren Zahlen liefern, wo man sagt, dieser Unfall oder genau diese Disziplin ist 1:1 mit dem Klimawandel zu verbinden. Ja, da ist einfach noch die Zahlendatenlage nicht da. Aber was natürlich klar ist, durch diese Veränderung, Gletscherrückgang, Permafrost, neue Landschaften im Hochgebirge, kürzere Schneedecke, Extremwetterereignisse, ist grundsätzlich also alles, was im Hochgebirge klassisch stattfindet, das Hochtouren gehen, Bergsteigen, Skihochtouren auf Gletschern, natürlich das, wo wir den Impact oder die Veränderung am stärksten sehen. Also wo wir auch in den Ausbildungskursen zum Beispiel Übergänge von Gletschern an den Fels zur Felsroute oder der Übergang über Scharten, wo früher einfach ganz klassisch einfach über das Eis gegangen werden konnte, werden heute steil und Schutt liegt drin. Also dort verändern sich wirklich auch in kürzerer Zeit, innerhalb von einer Saison, Routen. Wir müssen Wege neu anlegen. Wir müssen vielleicht auch Sachen sperren, weil sie tatsächlich nicht mehr möglich sind, weil plötzlich irgendwo eine riesen Kluft sich auftut. Und das passiert rasant. Also ich denke, dieses Hochgebirge spürt den Klimawandel am allerstärksten, was den Sport angeht, die Gefahren angeht. Aber teilweise auch das Wandern in Mittelgebirgsregionen durch Hitzewellen zum Beispiel.
Welche Ausrüstung sollte man denn unbedingt dabei haben?
Ja, ein Lawinenverschüttungssuchgerät, Schaufel und Sonde, das muss immer dabei sein. Ohne geht das nicht, also bei uns. Karten, Kompass, ja, je nach Tour, wo man macht, sollte man das immer mitnehmen. Und Ausbildung gehört auch dazu. Respekt vor der Natur. Die sollte man auch im Rucksack reinlegen.
Genau.
Also wenn ich jetzt in die Skisaison starte und gehe in die Berge, vielleicht auch auf dem Gletscher, dann muss ich mich anders ausrüsten als früher?
Früher hat man das auch schon so gemacht. Und vielleicht noch zudem, man macht heute viel mehr Skitouren. Früher hat man eher Skitouren im Frühling gemacht, weil dann hat man das Wissen nicht so gehabt über Lawinensituationen. Das kann man heute viel besser einschätzen mit der Ausbildung, das Wissen, wo man hat. Und heutzutage geht man halt schon im Dezember, im November schon auf Skitouren. Viel extremer, viel steiler und. Und daher passieren halt auch mehr Unfälle. Und das ist aber nicht, dass die Statistik so ist, dass es gefährlicher wird von der Natur, sondern weil von Menschen, die gehen schon viel früher auf Skitouren und Extremsportarten, sei es Sommer und Winter.
Ich denke, dass man es vielleicht nochmal differenziert. Also wir haben ja den gesicherten, wenn man es spezifisch auf das Winter sieht, den gesicherten Skiraum, also Skigebiete, klassische Pisten, Skifahren im gesicherten Skiraum und dort ist eben eigentlich gesichert vor Lawinen gefahren. Und sobald ich natürlich ins Gelände rausgehe, ist bei uns in den Alpen diese Eigenverantwortung zentral. Also ich bin dort dann im freien Gelände, dort ist keine Sicherung vor Lawinen technischer Art, bin für mich selber verantwortlich und da ist eben, wie Herr Flepp gesagt hat, genau diese Lawinenausrüstung, Sonde, Schaufel und Pieps zum Finden von deinem Partner oder andersrum ich gefunden werden, elementar, aber primär natürlich das Wissen. Also ich kann eine Skitour im freien Gelände nur gehen, wenn ich diese Lawinengefahr richtig einschätzen kann. Und dort haben wir zum Glück in allen anderen Alpenländern mittlerweile extrem hohes Information an eben Einschätzung der Lawinengefahrenstufe. Also ganz wichtig ist wirklich zu sensibilisieren, wenn ich im Skigebiet unterwegs bin, kann ich zum Variantenfahren, Freeriden, Skitour nur aufbrechen, wenn ich das Wissen dazu habe. Mhm.
Aber auch die Ausrüstung. Ich sehe natürlich auch bei den Leuten mit LVS, Schaufel und Sonde und dann noch ein Avalung ABS, gibt manchmal den Leuten ein falsches Sicherheitsgefühl, weil es schützt ja nicht von den Lawinen oder von anderen gefährlichen Sachen. Es ist nur ein Mittel zum Zweck, wenn etwas passieren würde. Mhm.
Herr Flepp, es wird ja ziemlich viel getan für die Sicherheit der Touristen, der Bewohner auch in den Alpen. Also Sie zum Beispiel, Herr Flepp, Sie helfen mit, Lawinen zu sprengen im Winter. Das haben Sie schon erzählt an dem Pass, an dem Sie aktiv sind. In Zermatt zum Beispiel in der Schweiz wird gerade eine riesige Staumauer geplant, diskutiert, heiß umstritten, um die Menschen zu schützen. Es gibt Rückhaltebecken, Betonmauern in Bondo, in Graubünden. Ist das angemessen oder durchlöchern wir die Berge dadurch noch mehr?
Ich finde eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt so schnell überlege, sage ich, ist alles übertrieben. Aber das meine ich nicht so. Es ist immer, wenn man selber betroffen ist und so, dann will man ja was machen. Ich verstehe auch die Leute vom Blatten, die wollen das doch wieder aufbauen. Die von Brienz wollen nicht weggehen. Als Ausstehender sagt man, ja, was soll das dann? Das ist ja gefährlich und. Aber wenn man dort aufgewachsen ist und mit der Gefahr an Ort und Stelle anders rumgeht, verstehe ich die Leute, dass die dort bleiben oder eine gewisse Sicherheit möchten. Aber irgendwann hat es halt seine Grenzen und ich finde halt, man muss das sehr gut abwägen, was bringt es, wie weit kann man gehen und ja, schwierige Frage.
Wo sind die Grenzen?
Zum einen ist es so, wie wir vorhin gesagt haben, dass die Dimensionen größer werden. Also ein früher 100-jähriges Hochwasserereignis ist jetzt aktuell eher ein 10-jähriges, also kommt alle 10 Jahre. Und das heißt, es wird in gewisser Weise leider eine technische Anpassung brauchen an diesen Schutzmaßnahmen, weil sie nicht mehr den Dimensionen entsprechen, die kommen. Dann ist es dann natürlich eine andere Frage, ob es reicht, den Damm, ich spreche jetzt einfach nur bildlich, den Damm zu erhöhen oder ob ich auch meine raumplanerischen Aspekt verändern muss. Also die Zonen, wo ich früher bauen durfte, sind die noch aktuell, muss ich die auch anpassen? Und gegebenenfalls manche Räume nicht mehr bebauen. Also das spielt dann damit rein. Reicht eine technische Erhöhung der Speicherkapazitäten, Rückhaltebecken oder muss ich auch an die Raumplanung rangehen, um eben Katastrophen zu verhindern? Also ein Bergsturz wie in Bondo oder an Platten ist erstmal ein natürliches Phänomen. Zu einer Katastrophe wird es ja dann, wenn zum Beispiel eben Todesopfer oder gefordert werden oder Straßen, Schienen betroffen sind. Der andere Aspekt, der vielleicht damit angesprochen ist, ist ja das Thema, weiß nicht, Staumauern, erneuerbare Energien, Ausbau, noch Flutung, Alpentäler. Das ist dann vielleicht mal eine andere Diskussion zu führen. Welche Räume geben wir noch frei und welche behalten wir als Naturrückzugslebensraum?
Ja, und wie viel Wasser kommt noch, wenn die Gletscher nicht mehr da sind, um die Staumauer aufzufüllen?
Richtig, ja.
Herr Betzing, ist das angemessen?
Also im Prinzip ist es so, würde ich sagen, der Mensch hat immer schon Vorsorge gemacht gegen Lawinen, gegen Hochwasser, gegen Muren, teilweise auch in früheren Zeiten mit kleineren Bauwerken. Heute braucht es auch zum Beispiel die Straßen. Es muss ein Dorf erreichbar sein heute mit der Straße. Da braucht es Lawinengalerien. Wie groß aber jetzt diese technischen Bauten sind, das hängt vom Einzelfall ab. Und zu glauben, es gäbe eine totale Sicherheit, das geht sowieso im Alpenraum nicht. Und da ist die Frage der Dimensionierung, die Frage des richtigen Maßes, an der hängt alles. Und da ist auch, möchte ich aufgreifen, was Herr Hipp gesagt hat, die Sache mit der Raumordnung. Wir haben heute Gewerbegebiete, Wohngebiete, Siedlungsgebiete, die einfach in gefährdete Zonen hineingelegt worden sind, weil man das Gefühl hatte, man hat Natur im Griff, man hat die Gefahren, man kennt die Gefahren und die betreffen einen nicht. Und da braucht es, denke ich, in vielen Fällen wieder eine Redimensionierung von solchen Gewerbe- und Wohnzonen, vor allen Dingen auf den ebenen Talböden. Da ist das für mich das größte Problem, dass diese ebenen Talböden, die waren ja früher Überschwemmungsgebiet, dann hat man die großen Flüsse und auch die mittleren und die kleineren Flüsse systematisch begradigt, mal Dämme angelegt, man hat die Talaue trockengelegt und hat sie dann angefangen zu bebauen. Und heute, wo wir wieder mehr Hochwasser bekommen, wo diese Großereignisse oben vom Gletscher bis runter ins Tal reichen können, in Form von Muren und Hochwassern, ist halt die Talaue wieder stärker gefährdet als in den vergangenen 100 Jahren. Und da ist die Frage, da muss an der Talaue auf jeden Fall, muss meines Erachtens reduziert werden, was diese Siedlungs- und Gewerbegebiete betrifft. Ich muss mich schützen, auch mit technischen Maßnahmen gegen bestimmte Naturdynamiken, aber es braucht immer das richtige Maß, es braucht das Augenmaß und es braucht vor allen Dingen das Erfahrungswissen, wo gibt es unsichere und wo gibt es sichere Plätze im Hochgebirge. Und es ist nicht so, dass überall im Hochgebirge nirgendwo man mehr siedeln oder leben könnte, so ist es nicht.
Was braucht es noch, um die Alpen als Lebensraum zu bewahren, vielleicht als Regeln und Maßnahmen, wenn wir mal zum Thema Betretungsrecht oder Jedermannsrecht, was es in der Schweiz auch gibt, uns noch unterhalten?
Ich finde, die Leute, die gehen, sind alle willkommen. Es ist ja wunderschön, was man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Die Verantwortung von jedem, sein Müll immer mitzunehmen und die Natur respektieren. Also wir gehen in eine Landschaft rein, wo nicht uns gehört, sondern wir dürfen uns dorthin begehen und auch wieder so verlassen, wie wir es so angetroffen haben. Das finde ich wichtig.
Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also das ist auch wirklich unser Anliegen zu sensibilisieren. Wie verhalte ich mich in der Natur? Ist zum einen Müll, aber auch Lärm in Naturschutzgebieten sich angepasst zu verhalten. Wir als Naturschutzverband haben natürlich ein bisschen auch den, sage ich jetzt mal, übergeordneten Blick. Ja, also dass wir versuchen einfach Schutzgebiete, zum Beispiel Nationalparke oder Naturschutzgebiete, so zu bewahren mit ihrem Ziel, ja, die Natur so naturnah wie möglich zu erhalten, und sehen natürlich schon auch hier und da wieder Tendenzen, dass wirtschaftlich getrieben oder touristisch Erschließungsmaßnahmen in der heutigen Zeit trotzdem noch in Naturräume vordringen, technisch. Da sehen wir unsere Hauptaufgabe, ja, dass wir dieses Mosaik aus genutzten Räumen, touristisch erschlossenen Räumen, aber auch diese Naturräume, unberührte Räume behalten, sei es für den Bergsport, sei es für logischerweise für Naturräume, Lebensräume, Ökologie, Artenvielfalt. Da ist natürlich auch ein extremer Druck, ja, durch den Klimawandel, negative Auswirkungen für Lebensräume. Deswegen genau setzen wir uns dafür ein, dass wir die bewahren für die Zukunft. Ja.
Es gibt ja Orte, da ist der Zugang auch schon beschränkt, im Nationalpark Berchtesgaden, der Königssee-Wasserfall oder in Südtirol, der Pragser Wildsee. Bräuchte es mehr solcher Zugangsbeschränkungen, Einschränkungen, Lenkungen? Und wenn ja, welche?
Wir setzen uns da primär von unserem Grundsatz her dafür ein, dass die Natur für alle zugänglich bleibt in den Alpen. Es keine harten Beschränkungen oder gar irgendwas sowas wie Permits oder sowas gibt. Wir sehen schon, dass es diese Hotspots gibt, klar, von diesem klassischen Overtourism, also eine Überdimensionierung gesprochen werden kann. Gleichzeitig gibt es in den Alpen fast eher der Großteil ist wahrscheinlich schon so, dass man sagen kann, das ist vertretbar, das ist handelbar, das ist so viel Naturraum da für jedermann. Aber das Verhalten ist einfach wichtiger, dass man sich hier angemessen verhält. Und dann, glaube ich, kann man das, die Alpen gut in die Zukunft bringen und für jeden weiter zugänglich halten.
Das würde ich auch so sehen. Diese Beispiele, die Sie genannt haben, Frau Theis, das sind ja Extrembeispiele, die relativ wenig sind und die betreffen nicht die großen Masse der Alpen. Das ist nicht alpenspezifisch. Das sind einzelne ausgewählte Punkte, die dann halt zu Modepunkten werden. Und da muss man eventuell Sonderregelungen finden, aber die können nicht verallgemeinert werden. Und das Zentrale ist für dich ein HIP zustimmen, die Alpen müssen bewahrt werden als ein Raum, der zum großen Teil noch naturnah ist, dann aber auch die ganz vielen Kulturlandschaften, wo der Mensch noch relativ umweltverträglich wirtschaftet, wo wir ein Miteinander haben von Mensch und Natur. Diese Räume müssen unbedingt bewahrt werden mittels eines angepassten Tourismus. Sanfter Tourismus klingt immer so komisch. Und da sehe ich halt die ganze aktuelle Entwicklung geht in die entgegengesetzte Richtung, dass die Skigebiete versuchen, den chinesischen Markt oder den US-amerikanischen Markt zu erschließen, weil sie Angst haben, dass die europäischen Skifahrer zu wenig werden. Also die aktuelle Entwicklung geht in die entgegengesetzte Richtung und da wäre es unglaublich wichtig, diese letzten naturnahen Gebiete und die Kulturlandschaften der Alpen zu bewahren, dass die eine Zukunft erhalten, weil das sind die lebenswerten Räume, die Skigebiete, diese Hotspots des Wintertourismus, das sind ja für mich Freizeitparks im Hochgebirge, die haben eigentlich mit den Alpen im eigentlichen Sinne nichts zu tun, da sind die Alpen zum Konsum hergerichtet, aber da kann man die Alpen nicht erleben. Die Alpen erlebt man nur, wenn man sich eigenverantwortlich im Gebirge bewegt und wenn man außerhalb dieser Hotspots des Wintertourismus ist.
Wer ist da gefragt und muss Verantwortung übernehmen und handeln?
Alle. Von den Besuchern der Alpen über die Alpenvereine bis hin zur Politik, bis hin zur EU, im Prinzip alle gemeinsam. Das ist das große Problem, dass man da keine Verantwortung sagen kann. Nur der muss es machen. Im Prinzip haben wir die Alpenkonvention, die ein gutes Dach für diese Entwicklung ist. Aber auch die Alpenkonvention auf der politischen Ebene kann das nur umsetzen, wenn auch die Menschen ein Stück weit mitmachen. Das heißt, alle gemeinsam oder gar nicht.
Würde es helfen, wenn wir dazu ein paar Regeln noch hätten, die allen in Fleisch und Blut übergehen, weil man das einfach weiß, so wie ein striktes Wegegebot in der Schweiz oder vielleicht eine bestimmte Mindestbreite für E-Bike-Strecken?
Ich denke, so ganz klare Strickregeln kann man da tatsächlich nicht aufsetzen oder verallgemeinern. Ein Wegegebot gibt es teilweise, das ist aber dann wirklich nur in wirklichen, sagen wir mal, Nationalpark zum Beispiel oder in wirklich klaren Regionen, wo Betretungsverbote sind. Ansonsten gibt es großflächig eigentlich keine Wegegebote. Ich kann das nur, glaube ich, auch nochmal grundsätzlich bestätigen, dass wir alle irgendwo eine Verantwortung haben. Also ich sehe zum einen Verantwortung bei den zum Beispiel Tourismusdestinationen und Tourismusmanagementorganisationen, hier auch aktiven Weg zu gehen, sich dem Klimawandel anzupassen und auch Klimaschutz selber zu betreiben, aber auch EU und nationaler Ebene. Ich glaube, das kann man in dem Fall schon auch nochmal betonen, ja, dass wir in einer Zeit sind, wo Klimaschutz auf welcher Dimension auch immer oder Ebene extrem ernst genommen werden muss und Klimaziele eingehalten werden muss, weil wir ernstere Auswirkungen im Alpenraum nur noch oder auch global und Europa nur noch verhindern können, wenn wir wirklich aktiv jetzt Klimaziele einhalten. Also das möchte ich nochmal klar machen, dass wir politisch ein großer, wir da irgendwo auf einem Scheideweg stehen.
Die Bedürfnisse des modernen Menschen sind mit dem Naturschutz ja manchmal nicht gut in Einklang zu bringen. In manchen Ländern der Erde sind ja Seen und Flüsse als juristische Rechtssubjekte anerkannt worden. Zum Beispiel eine Salzwasserlagune in Spanien. Können Sie sich vorstellen, dass die Alpen so ein Klagerecht haben?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Frage ist, wer vertritt denn dann die Alpen? Vielleicht vertreten dann die Tourismusverbände die Alpen. Das wäre eine absolute Horrorvorstellung, wenn die großen Skigebiete dann für die Alpen sprechen würden. Ich finde diesen Gedanken nicht sehr zielführend, weil es sind immer Menschen, die dann für Natur sprechen und die Menschen haben bestimmte Interessen und die bringen dann ihre Interessen in Form der Natur dann vor. Für mich ist das eine Art Widerspruch, der sich nicht auflöst. Die Menschen müssen für sich vorsorglich und fürsorglich umgehen. Und wenn die Menschen Verantwortung für sich selbst, für ihre Nächsten und auch für ihre Umwelt wahrnehmen, dann ist das meines Erachtens die adäquate Strategie. Da braucht es keine Rechte der Natur, die dann doch wieder von irgendwelchen Menschen dann wieder vertreten werden oder getrickst werden können.
Oder müssten die Naturschutzverbände mehr Gebrauch von ihrem Klagerecht machen?
Wir sehen uns natürlich schon als die Stimme in der Natur, wo wir immer klar darauf hinweisen, dass natürlich die bestehenden Rechtslagen, also die wir haben, die auch großteils gut sind, also welche Naturschutzrechte Vorgaben machen für Erschließungen, einfach in der Form Bestand haben und die nicht unterhöhlt werden. Das ist eine Gefahr, die wir sehen, also dass zum Beispiel die Schwellen für Umweltverträglichkeitsprüfungen niedriger gesetzt werden, also dass es zum Beispiel Wirtschaftsbereichen erleichtert wird, in die Natur vorzudringen oder Wasser zu nutzen. Da sehen wir eine Gefahr, also dass jetzt bestehende Rechtslagen, sei es in der Raumordnung, sei es beim Wassernutzung, sei es beim Landschaftsbild Einschätzungen geschwächt werden. Ja, also da setzen wir uns klar dafür ein und solange diese Regeln, die ganz gut sind, so in die Zukunft stehen, dann können wir als Naturschutzverband uns darauf beruhen und wir können dann auch in einem gemeinsamen Prozess auch mit einem Skigebietsbetreiber, das ist gar kein Problem, wenn diese Rahmenlinien klar sind, in den Dialog treten oder uns darüber austauschen und klagen gegebenenfalls, solange diese Rechte klar sind oder diese Gesetze einfach die Substanz haben.
Dann lassen Sie mich Ihnen eine letzte Frage stellen. In ein paar Jahrzehnten werden alle Alpengletscher weg sein. Was werden wir stattdessen haben, Herr Flepp?
Schwierig. Es wird sich verändern. Leider werde ich es nicht sehen, wie es dann aussieht, aber es geht weiter. Und die Natur wird sich anpassen. Ob der Mensch sich anpassen kann und wie gut, das ist für mich die Frage. Mal schauen, was es in 1000 Jahren so wie es aussehen würde, wer recht gehabt hat.
Lassen Sie uns nicht mal 1000 Jahre weit gucken, sondern vielleicht 30. Herr Hipp, wie wird's aussehen in den Alpen?
Also ich schaue da natürlich schon ein bisschen traurig drauf, weil ich habe auf den Gletschern meine Bergsportkarriere oder das gelernt. Die Alpen werden anders ausschauen, das ist sicher. Es kommen also Seen, wo jetzt heute Gletscher sind und Schuttflächen. Es werden sehr schnell auch wieder schon tatsächlich Wälder sich entwickeln in die Bereiche, wo jetzt Gletscher sind. Es werden sich Bewirtschaftungsarten ändern. Und wenn wir es gut angehen, intelligent angehen und schnell angehen, können wir uns darauf auch anpassen. Wir müssen in die Zukunft schauen und aktiv handeln und dann werden die Alpen weiter attraktiv bleiben, da bin ich mir sicher.
Herr Betzing, zwei ganz kurze Sätze von Ihnen dazu.
Wenn die Gletscher sehr stark verschwinden, wird die gesamte Hochgebirgsstufe der Alpen sich von der Landschaft her sehr deutlich verändern. Es wird sehr viel Geröll sein, es werden viele neue Seen da sein. Das Skifahren wird weitgehend wegfallen und muss durch andere Formen des Wintertourismus ersetzt werden. Aber es ist nicht so, dass die Alpen deswegen verschwinden würden. Es geht darum, dass der Mensch sich auf diese Veränderung einstellt und dass er damit umgeht, zu lernen, die Alpen sind stärker als er selber und er muss sich praktisch den Alpen anpassen und nicht das Gefühl haben, er hätte die Alpen selber im Griff.
Lawinen, Eisbruch, Erdrutsch, wie gefährlich sind die Berge? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Bergführer und Lawinenspezialisten Otti Flepp aus Dissentis in Graubünden in der Schweiz, Dr. Tobias Hipp, Geowissenschaftler und Klimaexperte vom Deutschen Alpenverein und Professor Dr. Werner Betzing, Kulturgeograf, Alpenexperte und Autor. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.